Entschuldigen Sie die Störung, sagte einer der beiden. Ich will direkt zur Sache kommen. Er hielt einen Moment inne. Besitzen Sie einen Esel? Um diese Uhrzeit tauchen die beiden hier mit Blaulicht auf, um mich zu fragen, ob ich einen Esel besitze? In dem Moment röhrte ein Pickup den Zufahrtsweg hinauf und hielt hinter dem Streifenwagen an. Zwei Fahrzeuge in einer Nacht? Das war Rekord. Die Tür des Pickups schwang auf und ein Mann stolperte heraus, umgeben vom Geruch nach Bier und abgestandenen Zigarren. »Ja, ja, ich habe einen Esel«, erwiderte ich. Ich kniff meine Augen zusammen und dachte, »was für ein abgekatertes Spiel! Die beiden falschen Polizisten wiegten mich mit ihren Dienstmarken in Sicherheit, bis der eigentliche Drahtzieher auftauchte und den Job zu Ende brachte. Ich war dem Tod geweiht, so viel stand fest. Wenn ich doch nur Zeit gehabt hätte, den Kindern eine Nachricht zu hinterlassen.« »Nun, dieser Herr«, sagte der Beamte und zeigte auf den Mann hinter sich, »sagt, Sie hätten ein Problem.« Ich sah fragend zu dem Neuankömmling hinüber, der nun vortrat, um mich aufzuklären. Da kam mir der Gedanke, in was für ein seltsames Rechtssystem wir leben, in dem ein Eselproblem als wichtiger eingestuft wurde als die Tatsache, dass dieser Mann offenbar unter Alkoholeinfluss gefahren war. Was ist das nur für eine Gesellschaft? Warum nehmen die Polizisten diesen Mann nicht fest? »Ihr Esel«, lallte er und zeigte mit dem Finger auf mich. »Ihr Esel ist in mein Gehege eingedrungen und hat meine Stute bestiegen. Ich habe sie von meinen Hengsten ferngehalten. Und dann kommt ihr kleiner Esel daher und macht sich an ihr zu schaffen.« Er schwankte und fuhr fort. »Ja, er hat sie genommen. Bis ich überhaupt herausfand, dass er da war, rauchten die beiden schon eine Zigarette danach, denn die Sache war erledigt.« Ich schaute ihn entsetzt an, während er seine Geschichte abschloss. »Lady, Sie werden ein Maultierfohlen bekommen, denn das passiert, wenn man einen Esel mit einem Pferd kreuzt, ein Maultierfohlen.« Er stieß verärgert mit dem Fuß gegen den Schotter und stieß noch ein paar weitere Worte in die Luft. Eine peinliche Pause entstand, während ich nach einer passenden Antwort suchte. Irgendetwas in dem Sinne, dass Flash ein unreifes Männchen und noch nicht zeugungsfähig war, dass er noch zu jung war. Moment mal, war er etwa geschlechtsreif geworden, während Tom und ich so völlig von unserem Projekt eingenommen waren und gar nicht auf den Übergang zur Adoleszenz geachtet hatten? Oh, oh, der Beamte räusperte sich und fragte, »Sie werden ihn noch heute Nacht zurückholen?« Ich sagte, »heute Nacht? Ich kann ihn nicht mitten in der Nacht nach Hause ziehen. Kann das nicht bis morgen warten? Die Sache ist geschehen. Warum also die Eile?« Der Beamte sah den Mann an. Der Pferdebesitzer zuckte die Schultern. Er hatte sich plötzlich beruhigt. Er kehrte zu seinem Pickup zurück, ließ sich hinter das Lenkrad sacken und sagte nur noch, »holen Sie ihn morgen. Es ist sowieso zu spät.« Der Morgen dämmerte bereits, als Tom völlig erschöpft neben mir ins Bett fiel. Ich beschloss, mich selbst um Flash zu kümmern. Ich sagte also nichts, als ich Tom noch einmal mit der Bettdecke zudeckte, bevor ich auf leisen Sohlen aus dem Zimmer schlich. Ich würde ein paar Hilfsmittel benötigen, und so fuhr ich zunächst zur nahegelegenen Tierhandlung. »Bitte geben Sie mir das breiteste Halfter, das Sie haben«, sagte ich zu der Frau hinter dem Tresen. Ich klatschte mit der Hand auf den Tresen und sah mich im Laden um, als ob ich genau Bescheid wüsste. »Gern. Was haben Sie denn? Einen Brabanter?« fragte sie Kaugummi kauend, während sie die Größe mit einer Hand über ihrem Kopf andeutete. Ich seufzte. »Nein, nur einen kleinen Esel mit einem riesigen Kopf.« Ich hielt meine Hand in Brusthöhe. »Ich muss ihn vom Grundstück unseres Nachbarn wegholen. Deshalb brauche ich auch noch ein wenig Hafer und ein Seil.« In dem Moment klingelte mein Handy. Es war meine Freundin Priscilla. Wir hatten uns vor einigen Jahren kennengelernt, als sie meine Visitenkarte gefunden und mich für die Malerei ihres Kinderzimmers engagiert hatte. Wir verstanden uns sofort prächtig und verbrachten so viel Zeit mit Schwatzen, dass der für eine Woche geplante Auftrag insgesamt 3 Wochen dauerte. Unsere völlig verschiedenen Berufe, Ethnie und Jahreszeit des Lebens spielten überhaupt keine Rolle, als wir auf dem Boden des Kinderzimmers saßen und einen wunderschönen Raum für das Baby erträumten. Später hielt sie mit mir Kontakt und allmählich wurden wir richtige Freundinnen. Mit der Zeit gehörte sie für mich zur Familie. Sie hatte mittlerweile 2 Babys und ich hoffte, sie davon überzeugen zu können, dass sie und ihr Mann aufs Land ziehen sollten, um die Kinder dort großzuziehen. Ich dachte, ein Haus in unserer ruhigen Straße wäre der perfekte Ort für sie. »Was machst du gerade?«, fragte sie. Ich begann, ihr die Sachlage zu erklären, und noch bevor ich fertig war, sagte sie, »Ich bin schon unterwegs« und legte auf. Priscilla war immer für ein Abenteuer zu haben, und wie hätte sie besser in das Landleben eingeführt werden können, als durch das Einfangen eines verirrten Farmtieres? Die Augustluft war bereits drückend. Es würde ein heißer Tag werden. Vom ohrenbetäubenden Lärm der Zikaden begleitet, machten Priscilla und ich uns auf den Weg zum hinteren Gatter der Weide, das von meinem kostbaren kleinen Esel aus den Angeln gehoben worden war. Du liebe Zeit! Wir gingen weiter und stießen auf einen kaputten Zaunpfosten. Ein wenig später fanden wir einen weiteren. Um Himmels Willen! Ich fragte mich, in welchem Zustand ich Flash vorfinden würde. Wir entdeckten ihn schließlich versteckt im Gehege gleich neben seiner Geliebten. Er war erschöpft von der Nacht, in der er durch Stacheldraht gedrungen und ihr seine Liebe gezeigt hatte. Ein einziger Blick genügte, der mir klar machte, dass er nicht so einfach mitkommen würde. Er hatte denselben trotzigen Eselsblick wie in jener Nacht, als er bei uns aufgetaucht war. »Zwingt mich doch«, sagte dieser Blick. Wir legten ihm das Halfter um und begannen schmeichelnd auf ihn einzureden. Flash reagierte nicht. Wer konnte es ihm verübeln? Die langbeinige Stute, in die er sich verguckt hatte, war bezaubernd. Sie war schokoladenbraun, mit einer schwarzen Mähne und einem schwarzen Schweif. Sie war eine rassige Füchsin und er ein liebestoller Eselsjunge. Er war hoffnungslos verliebt in sie. Sie dagegen war weniger in ihm verliebt, als in die Idee, bewundert zu werden. Sie warf den Kopf hin und her, tänzelte mit den Hufen und akzeptierte diese einseitige Beziehung mit ihrer Körpersprache. Für Flash war das genug. Er war fest entschlossen, dieses hauchdünne Band zu festigen. Mit gesenktem Kopf schrie er plötzlich seine Opposition gegen unseren Plan, ihn zurückzuholen, heraus. Flash weigerte sich, seine Freundin zu verlassen, die wir flugs Maria nannten, nach der Hauptfigur in West Side Story. Denn bei der Aussicht, zur Trennung gezwungen zu werden, mischte sie sich nun ein. Sie wieherte in seine Richtung und lief in ihrem Gehege vor und zurück, während wir Flash Zentimeter um Zentimeter von ihr wegzogen. Doch unser langes Schieben, Ziehen, Streicheln, Flehen und Anbieten von Leckereien erzielten nur sehr wenig Fortschritt. Wir befanden uns noch immer auf dem Grund und Boden unseres Nachbarn. Auf halbem Weg zum hinteren Gatter, in einer ausweglosen Situation, mitten in der sengenden Sonne. »Wir haben alles versucht«, sagte Priscilla, während sie sich den Schweiß von der Stirn strich. »Das Einzige, was wir noch nicht ausprobiert haben, ist dies«, das Seil fallen zu lassen und zu sehen, ob er uns aus eigenem Antrieb folgt. Sie erinnerte mich daran, dass Flash uns ja unter normalen Umständen wie ein Hund folgt. Er konnte es nicht ertragen, abgehängt zu werden. »Stimmt«, sagte ich ohne Überzeugung, jedoch willens, alles auszuprobieren. »Wir können es versuchen. Was haben wir noch zu verlieren?« Also ließen wir das Seil los und drehten uns um, um nach Hause zurückzugehen. Wir gingen kleine Schritte vorwärts und spähten über die Schulter, um zu sehen, was Flash tat. Wir gehen fort, betonte ich zusätzlich, nur für den Fall, dass Flash nicht bemerkt haben sollte, dass wir fortgingen. Und wir gehen fort. Zu unserer Überraschung dachte er nur einen Moment darüber nach, dann setzte er seine Hufe in Bewegung und folgte uns. Aus eigenem Antrieb, ohne Zuckerbrot und Peitsche. Er folgte uns einfach. Ich vermute, er war bereit zu kooperieren, solange er den Eindruck hatte, dass es seine eigene Idee war. Flash schritt lässig hinter uns her, so als ob wir einen Sonntagsspaziergang machten. Vielleicht wusste er, dass es einfach an der Zeit war, nach Hause zu gehen. Vielleicht plante er aber auch insgeheim zurückzukehren. Wie auch immer, wir improvisierten eilig, um das beschädigte Gatter hinter uns zu verschließen, und Priscilla hielt kurz an, um die Kraft und Entschlossenheit zu bewundern, die Flash an den Tag gelegt hatte, um das Gatter zu durchbrechen. Der Junge hatte Leidenschaft. Er wusste, was er wollte und hat dafür alles aus dem Weg geräumt, kommentierte sie. Das hätte ich nie geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Als ob er wusste, dass wir über ihn sprachen, zuckte Flash bescheiden seine Eselschultern und senkte den Kopf ins Gras, um laut zu kauen. Sein Streifzug in die Romantik schien für den Moment vergessen zu sein. Bo trabte herbei, um seine Meinung über Flashs Eskapade kundzutun und bellte seine moralische Empörung heraus. Doch Flash ignorierte diese Kritik völlig. Priscilla und ich gingen zum Haus zurück, um süßen Tee zu trinken und die Kühle der Klimaanlage zu genießen. Wir waren erleichtert, dass Flash wieder da war, wo er hingehörte. Ich nahm zwei Gläser aus dem Schrank, fand einen Kuli und kritzelte hastig »Entdecke deine Leidenschaft« auf einen alten Briefumschlag, der auf der Anrichte lag. Ich würde vielleicht später darüber nachdenken, doch natürlich vergaß ich es für eine ganze Weile. Allerdings bleibt die Botschaft hängen, wenn man etwas aufgeschrieben hat, selbst dann, wenn man vergessen hat, dass man sie überhaupt aufgeschrieben hat. Der Umschlag landete schließlich irgendwann im Papiermüll, doch die gedankliche Notiz, die sich mir eingeprägt hatte, blieb haften und kam mir in seltsamen Momenten wieder in den Sinn, mitten in der Nacht, unter der Dusche, auf dem Weg zum Baumarkt. Entdecke deine Leidenschaft. Flash hatte sicherlich seine Leidenschaft gefunden. Es gab den Bericht des Sheriffs und ein zerbrochenes Gatter, um dies zu beweisen. Ich betrachtete das mitternächtliche Rendezvous mit der hübschen kleinen Stute als eine humorvolle Anekdote, die ich auf der nächsten Party zum Besten geben könnte. Eine Geschichte, die mit Sicherheit Lacher ernten würde. Die Notiz blieb mir im Sinn und ich fragte mich, ob ich selbst über genug Leidenschaft verfügte, um mit derselben beharrlichen Entschlossenheit vorzugehen, die Flash gezeigt hatte. Es war irgendwie ein beängstigender Gedanke, besonders in meiner aktuellen Situation, da so vieles in meinem Leben verworren und unklar zu sein schien. Mir wurde klar, dass ich mehrere Leidenschaften hatte, die alle für sich nach meiner Aufmerksamkeit suchten und nicht unbedingt ein gemeinsames Ziel verfolgten. Vielleicht wäre es hilfreich, eine Liste zu erstellen, dachte ich. Ich nahm also mein Notizbuch zur Hand, schlug eine leere Seite auf und dachte kurz nach. Schließlich schrieb ich: Meine Leidenschaften. Erstens, Glaube. Meine grundlegenden Überzeugungen. Ich setzte dies an die erste Stelle, weil ich annahm, dass Christen das tun sollten. Ich musste daran denken, wie ich in der Sonntagsschule gesessen und auf einem von einem Tageslichtprojektor an die Wand geworfenen Bild konzentrische Kreise gesehen hatte. Der Kreis im Zentrum war Jesus Christus und die Kreise darum herum standen für die übrigen Lebensbereiche. Das machte Sinn. Ja, das sollte das Erste auf der Liste sein, obwohl man meinen könnte, dass ich das von selbst verstand. Aber es würde sich seltsam anfühlen, es nicht so aufzuschreiben, oder? Ich stellte mir erneut die Kreise vor und fragte mich, was passieren würde, wenn ich den Glauben aus dem Zentrum entfernen würde. Was würde ich an die Stelle setzen? Plötzlich schien mir das Leben ohne einen moralischen Kompass und eine beständige Beziehung mit Gott als Zentrum wie ein Abgrund ohne Hoffnung. Wenn mir das Leben schon so verworren und konfus vorkam, so wäre es ohne Gott schlichtweg unmöglich. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das Ganze seit Neuestem mehr wie ein Wert als wie eine Leidenschaft an. Doch definiert man Leidenschaft als eine starke Kraft oder Emotion, die uns antreibt, dann würde der Glaube in diese Kategorie passen. Ich war mir immer noch nicht ganz darüber im Klaren, wie dies praktisch aussehen sollte. Zum Beispiel, wenn der Glaube wirklich eine Leidenschaft ist, sollte ich mich da nicht vollzeitlich in einem christlichen Dienst engagieren? Doch ich setzte den Glauben an die erste Stelle auf meiner Liste und ging zu Nummer 2 über. Vielleicht würde diese kleine Übung mich der Antwort näher bringen. Meine Familie. Das war einfach. Diese Leidenschaft stellte sich an dem Tag ein, als wir unser erstes Baby aus der Klinik nach Hause holten und eine Familie wurden. Ich lag auf dem Bett neben dem perfektesten pinkfarbenen Bündel, das ich je gesehen hatte. Ich wusste in diesem Augenblick, dass alles anders war, während ich die winzigen Rüschen auf dem Kleidchen, das ihr Papa gekauft hatte, glattstrich, schwor ich mir, die beste Mutter zu sein, die ich sein konnte. Ich würde meine kleine Tochter lieben und hegen, sie anleiten und schützen, was auch immer kommen würde. Und dies sollte auch für künftige Babys gelten. Meine Leidenschaft für die Familie war entflammt und bestimmte jede nachfolgende Lebensentscheidung. Wo wir wohnen, was wir tun, was wir essen und wie wir unsere Zeit und unser Geld verwenden würden. Mutter zu sein war kein Hobby oder eine vorübergehende Laune. Diese Rolle nahm einen zentralen Platz ein. Sie war eine Leidenschaft, der nachzugehen sich lohnte, auch wenn es Rückschläge gab. Wie zum Beispiel zu vergessen, seinen Sohn am ersten Tag in der weiterführenden Schule abzuholen, mit weinenden Kleinkindern und Teenagern die Geduld zu verlieren und an manchen Tagen am liebsten weglaufen zu wollen. Tief in meinem Herzen hatte ich den Wunsch, unser Zuhause zu einem unvergesslichen Ort zu machen, einem Zuhause, das unseren Kindern eine feste Grundlage für ihr Leben gab, wo sie sich geliebt und stets willkommen fühlten. Ich wollte unser Heim und unsere Familie trotz aller Unvollkommenheiten zu einem Zufluchtsort machen. Drittens, kreativ sein, künstlerisch tätig sein und Dinge kreieren. Ich verzierte diese Überschrift mit Kritzeleien, um sie hervorzuheben und auch, weil ich kritzle, wenn ich intensiv nachdenke. Hier fühlte ich mich von Flashs Leidenschaft wirklich inspiriert. Ich musste wieder an die Kreise auf dem Tageslichtprojektorbild denken. Hier war ein Kreis, der neben den großen, sich klar abzeichnenden Kreisen Glaube und Familie stand und nun mich über Dinge wie Interessen, Ziele und Freude nachdenken ließ. Ich dachte an die 7. Klasse zurück, als meine Reise, meine Leidenschaft für Kunst zu entdecken, ganz plötzlich abgebrochen wurde, bevor sie richtig begann. Es war mein erster Tag im Kunstkurs, das Wahlfach, auf das ich gewartet hatte, seitdem ich die getöpferten Krüge, Figuren aus Pappmaché und Kohlezeichnungen von Stillleben gesehen hatte, die in der Eingangshalle meiner Mittelschule in einem Display zu sehen waren. Kunst schaffen lautete der Titel der Präsentation und ich wusste tief in meinem Herzen, dass ich genau dafür geschaffen war. Ich hatte schon immer Farben, die Natur, Buntstifte und Klebstoff geliebt. Allein die Vorstellung, einen Kunstkurs zu absolvieren, begeisterte mich. Ich sah im Geiste bereits eine Auszeichnung, die von einem meiner Bilder in der Eingangshalle herabhing, sowie einen Artikel darüber in der Schulzeitung. Wir saßen auf Hockern, unsere Staffeleien bildeten ein Quadrat mit Blick auf einen Tisch in der Mitte des Raums. Eine große Vase aus Ton stand darauf. Wir wurden angewiesen, unsere Kohlestifte zu nehmen und die Vase auf unser auf der Staffelei festgeklemmtes Papier zu zeichnen, ohne auf das Papier zu sehen. Das nennt man blinde Konturenzeichnung, erklärte Mr. Hastings, unser Kunstlehrer. Das ist die Grundlage für alles andere, was ihr in diesem Kurs lernen werdet. Fangt an. Er setzte sich an sein Pult, öffnete ein Buch und überließ uns der Arbeit. Alle Schüler nahmen ihren Bleistift in die Hand und begannen zu zeichnen, wobei sie fortwährend auf die Vase starrten, ohne auch nur einen Blick auf ihr Papier zu werfen. Ich hörte das Geräusch von Kohlestiften auf Papier, von Stuhlbeinen, die auf dem gekachelten Boden schabten, und das Ticken der großen Uhr über der Tür. Ich war wie erstarrt. Die Vase verschwamm vor meinen Augen. Mein Herz begann heftig zu klopfen, und ich spürte, wie meine Haut errötete. Meine Hand zitterte, als ich auf den Rand der Vase starrte und meine Hand dazu bewegen versuchte, die einfache Form nachzuzeichnen. Doch ich konnte nicht anders. Ich spähte auf das Papier unter meinem Bleistift und war entsetzt über die unförmige Zeichnung, die dort am Entstehen war. Ich radierte und begann von neuem, doch das schreckliche Fiasko war noch immer zu sehen, halb ausradiert, halb verschmiert. Ich ging zum Materialschrank, um mir ein neues Blatt Papier zu holen und stellte fest, welchen unglaublichen Erfolg meine Klassenkameraden mit ihren ersten Versuchen hatten. Ich ging noch 2 weitere Male zum Materialschrank, um neues Papier zu holen. Noch immer ein Fiasko. Alle anderen waren dabei, ihr Meisterwerk zu beenden. Das Getuschel im Klassenzimmer wurde lauter und ablenkender, bis ich schließlich alle Versuche aufgab, mich zu konzentrieren und so tat, als ob ich teilnahm. Es schellte und der Raum leerte sich. Ich nahm meine Bücher und stellte mich neben Mr. Hastings Pult. Vielleicht konnte er mir ein wenig helfen oder mir wenigstens einen Hinweis geben, damit ich es schaffte. Ich schaute auf die Collagen, die hinter seiner Schulter ausgestellt waren und konnte es kaum erwarten, selbst solche Collagen anzufertigen. Die Farben und Formen verschmolzen miteinander und kreierten spektakuläre Szenen. Ihr Anblick machte mich vor Vorfreude regelrecht schwindelig, doch zunächst brauchte ich Hilfe. »Junges Fräulein«, sagte Mr. Hastings, während er mich finster durch seine Brille ansah, »wenn Sie diese erste einfache Lektion nicht bewältigen, dann schlage ich vor, dass Sie den Kunstkurs aufgeben. Dann ist hier für Sie kein Platz.« Mir rutschte das Herz in die Hose. Ich war beschämt und verwirrt, gedemütigt durch sein gleichgültig gefälltes Urteil. »Aber ich«, stammelte ich. Doch er hatte sich bereits wieder seiner Lektüre zugewandt. Unser Gespräch war beendet. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Der Raum verschwamm vor meinen Augen. Mit einem letzten Blick auf die Collagen schloss ich die Tür. Nicht nur zu diesem Studium, sondern zu allem Kreativen, zu jeder Form von Kunst, zu allem, was Bleistift und Papier betraf. Er hatte recht. Ich war hier nicht an meinem Platz. Ich war eine Versagerin. Noch bevor es überhaupt richtig losgegangen war, war ich zerbrochen. Die Details dieses Moments bis hin zum Geruch der Ölfarben, des Terpentins und des Töpferschlamms gruben sich ganz spürbar in mein Gedächtnis ein. Ich lernte, kreative Projekte zu umgehen, und ich sah von außen zu, als meine Mitschüler Bühnenbilder für Theateraufführungen, Gemälde und Collagen anfertigten. Ich konzentrierte mich stattdessen auf Hauswirtschaft, wofür ich einfach nicht geeignet war. Es war das Ersatzwahlfach, das ich anstelle von Kunst gewählt hatte. Bevor ich die 30 überschritten hatte, sollte ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Ich wünschte mir oft, Mr. Hastings hätte sich nur 3 Minuten Zeit genommen, um mich zu ermutigen, mit dem Kunstkurs fortzufahren. Er hätte mir erklären können, dass es bei dieser Übung nicht um Perfektion, sondern um Praxis ging. Er hätte mir freundlich sagen können, ich spüre, dass Sie sich danach sehnen, etwas Kreatives zu schaffen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was Sie tun können. Ich brauchte mehr als 2 Jahrzehnte, um die Leidenschaft meiner Jugend wiederzuentdecken und zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, die mein Lehrer in jenen Augenblicken ganz leicht hätte aufzeigen können. Kunst schaffen ist so viel mehr als blindes Konturenzeichnen. Es bedeutet, etwas Schönes zu schaffen. Es gibt hunderte von Kunstformen, von denen die meisten weder Bleistift noch Papier benötigen, und grenzenlose Möglichkeiten, bedeutsame, wunderschöne Dinge zu kreieren, die Menschen schätzen und lieben. Doch damals wusste ich das nicht. Ich konnte es einfach nicht wissen, weil man mir an jenem Tag die Tür verschlossen hatte. Damals verlor ich in einem einzigen Moment etwas ganz Wichtiges. Ein strahlendes Licht wurde ausgelöscht. Und es waren 3 Kinder, ein überarbeiteter Ehemann und der verzweifelte Wunsch, etwas zu tun, was ich genießen konnte, nötig, um dieses Licht wiederzufinden. Ich meldete mich für einen Malkurs in einem Kunstladen an, um einfach ein paar Stunden pro Woche aus dem Haus zu kommen. Doch als ich zum ersten Mal den Pinsel in die Farbe tauchte, flammte etwas in meiner Seele zu neuem Leben auf. Und so entdeckte ich meine 3. Leidenschaft, etwas Schönes schaffen. Oder, wie ich es gern nannte, Kunst und allerlei schaffen. Es war, als wäre ich nach Hause gekommen. Ich hatte keine Pläne, darauf eine Karriere aufzubauen. Ich wollte einfach nur Dinge in der Hand halten, die ich selbst geschaffen hatte, die ich dekoriert hatte, die ich schön gemacht hatte. Und es war erstaunlich.